Eine Geschenkkarte ist ein gutes Geschenk, nicht wahr? Vielleicht hast du schon Erfahrung mit solchen Geschenkkarten oder Gutscheinen. Was für eine tolle Idee die ist eigentlich. Du bist nicht sicher, was dein Freund bekommen möchte. Du kennst ihn aber gut genug zu wissen, dass er vielleicht etwas von IKEA kaufen möchte. Dann kaufst du ihm eine Geschenkkarte und er darf kaufen, was er will. Was für eine tolle Idee, diese Geschenkkarten, die wir manchmal bekommen zum Geburtstag oder vielleicht beim Weihnachten. Es gibt aber eine Gefahr bei den Geschenkkarten auch, nicht wahr? Und ihr wisst schon, was ich erwähnen möchte. Dass wir nicht erkennen, was für einen Wert die Karte hat und irgendwie wir diese Karte verlieren und nicht nützen. Die Karte liegt rumherum und du vergisst, dass diese Karte eigentlich einen neuen Esstisch bei dir zu Hause bedeutet. Oder vielleicht neue Reifen für das Auto oder vielleicht neue Werkzeuge für die Garage. Und das wäre schade, wenn wir etwas Wertvolles vergessen und nicht annehmen oder nicht Acht geben, wie wir es sollten oder vielleicht könnten oder sogar müssen. Und je mehr Wert etwas hat, desto mehr müssen wir es Acht geben. Das ist, was Paulus auch getan hat in 1. Korinther 15. Ihr müsst nicht 1. Korinther 15 aufschlagen, ich lese den Vers 3 kurz vor. Und als Paulus zu den Korinther geschrieben hat, hat er ganz klar und deutlich, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dann schreibt er weiter. Aber hier hat Paulus auch gesagt, hey, schau mal hier, etwas sehr Wertvolles, etwas Wichtiges. Und ich habe aufgepasst, dir einfach diese Wahrheit zu überliefern, zu geben. Es war so nötig, so wichtig, so wertvoll, dass wir einfach Jesus anschauen. Und was hat er erklärt hier, wenn er über Jesus gesprochen hat? Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat einfach nicht hier geschrieben, hey, hier ist etwas Wichtiges, lasst uns über Wirtschaft reden. Ich habe kein Problem, wenn wir über Wirtschaft reden. Ist auch ein wichtiger Teil des Lebens. Aber er hat zu den Korinthern nicht geschrieben, hey, schau mal hier, lasst uns über Sport oder Freizeit reden. Er hat einfach gesagt, zuallererst, hier ist was super wichtig ist, Jesus. Nicht nur Jesus allgemein, sondern dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünde gestorben ist. Und der Tod Jesu ist so wichtig, dass wir ihn Acht geben müssen. Wir dürfen nicht vergessen. Wir dürfen diese schöne Wahrheit, diese wertvolle Wahrheit nicht aus den Augen verlieren. Und das ist, was auch Markus in unserer Stelle heute, Markus 15, die Verse 33 bis 41 auch tut. Markus möchte auch durch sein Evangelium, er möchte uns zeigen, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünde gestorben ist. Wir möchten diese Stelle zusammen anschauen. Ihr dürft jetzt Markus 15 aufschlagen, wenn ihr auch den Text anschauen möchtet, was ich auch vorschlagen würde als Prediger hier vorne. Wir möchten diese Stelle zusammen anschauen, nicht nur als ein Geschenk oder nicht nur als eine Geschichte zu lernen heute oder etwas Schönes anzuschauen, sondern als eine Wahrheit, die das Leben verändert. Und in diesem Text heute, in unserem Text heute, werden wir zwei Dinge sehen, die wir im Zusammenhang mit dem Tod Jesu tun müssen. Und Jonathan hat gesagt bei den Ansagen, es ist möglich, heute etwas aufzuschreiben. Und wenn ihr wissen möchtet, was der Punkt dieser Predigt ist, hier ist der Punkt. Markus möchte in Markus 15, die Verse 33 bis 41, er möchte, dass wir den Tod Jesus anschauen und diese zwei Dinge sehen, die wir im Zusammenhang mit dem Tod Christi tun müssen. Der Tod Jesu führt uns, etwas zu tun. Lass uns den Text anschauen. Ich lese ihn vor, ab Vers 33 in Markus 15. Als aber die sechste Stunde anbrach, und für die, die vielleicht neu sind oder Gäste bei der Ecksteingemeinde sind, wir predigen dort Markus Evangelium, wir sind beim Kreuz, beim letzten Tag des Lebens Jesu. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, Lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrei und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und in Vers 40, es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jüngern Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. In unserem Text hier heute, wir sehen, dass Jesus einfach am Kreuz hängt. Wir sind bei der sechsten Stunde hier und das heißt 12 Uhr. Und die neunte Stunde ist dann 15 Uhr nachmittags, 3 Uhr nachmittags. Und etwas Besonderes ist in diesen drei Stunden passiert. Was wir gelesen haben, was wir hier in diesem Text gesehen haben, eine Finsternis über das ganze Land kam. Das war keine Eklipse, wo der Mond vor der Sonne steht. Vielleicht haben wir solche Erlebnisse gehabt im Leben, wo wir diesen Schatten eigentlich über die Erde gesehen haben. Das ist nicht, was wir hier im Text haben. Eigentlich drei Stunden Finsternis haben wir gesehen. Das war ein Wunder Gottes. Und diese Finsternis hier hat eine große Bedeutung. Ich verstehe auch, besonders in Markus' Evangelium, wo Markus nur kleine Sätze schreibt und er ist sehr schnell durch diese Geschichte gelaufen. Und ich verstehe, dass es uns einfach ist, auch diese Geschichte zu lesen oder diesen Vers zu lesen und zu sagen, okay, eine Finsternis war dabei, okay, was kommt am nächsten? Wie können wir einfach weiter durch diese Geschichte arbeiten? Aber ich denke, dass Markus möchte, dass wir verstehen, was diese Finsternis bedeutet. Diese Finsternis hier hat eine große Bedeutung. Es ist nicht nur, dass Unwetter kam, weil eine Person gestorben ist und manche traurig waren in diesem Moment, wie wir bei den Beerdigungen in Filmen sehen. Das war nicht der Fall hier mit Jesus. Wenn wir Finsternis in der Bibel sehen und auch vielleicht nur 2 Minuten nehmen, um nicht nur hier den Vers anzuschauen, in Markus 15, die Vers 33, sondern wenn wir einen großen Überblick oder einen Überblick, der ein bisschen größer ist von der Schrift, dann werden wir auch sehen, dass die Finsternis in der Bibel eine große Bedeutung hat. Obwohl Markus, wenn ich Details gibt hier in unserer Geschichte, ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass wir verstehen, was hier am Kreuz passiert ist in diesen drei Stunden. Und das führt uns sofort zum ersten Ding im Zusammenhang mit dem Tod Christi, das wir tun müssen, wenn wir diese Geschichte anschauen. Wir müssen die Zahlung verstehen. Du musst die Zahlung verstehen, dass am Kreuz bezahlt ist. Und ich verstehe, vielleicht schauen wir diesen Satz an und wir stellen uns die Frage, was bedeutet das? Das werde ich erklären hier. Aber wenn wir diesen Text anschauen und zwei Dinge sehen, die wir tun müssen im Zusammenhang mit dem Tod Jesu, dann sofort muss ich erkennen und müssen wir sagen hier in unserem Text, wir müssen verstehen, was hier passiert ist am Kreuz in diesen drei Stunden. Und ich möchte uns helfen, besonders diese Finsternis zu verstehen, die wir in Vers 33 gesehen haben. Wie ich gesagt habe, Markus hat geschrieben für uns, es kam eine Finsternis über das ganze Land. Und ich verstehe auch hier in der Eckstein-Gemeinde, dass wir nicht jeden Sonntag durch Markus Evangelium predigen. Wir haben andere Bücher, die wir auch hier predigen. Aber erinnert ihr euch an Markus Evangelium? Besonders in den letzten, bei uns paar Monaten vielleicht, wo wir über auch das Passafest gepredigt haben hier in der Gemeinde. Ich habe auch von 2. Mose nicht gepredigt, sondern wir haben 2. Mose vorgelesen. Thomas hat auch etwas zu 2. Mose gesagt. Erinnert ihr euch, was in 2. Mose passiert ist? Meine gesagt, ja, 2. Mose kommt nach 1. Mose. Mose, ja, als Hauptmann in dieser Geschichte. Das stimmt, aber besonders in 2. Mose, in Kapitel 7 bis 12, sehen wir die 10 Plagen. Und alle sagen, ja, natürlich, die 10 Plagen, das kennen wir. Auch in der Kinderstunde kennen wir diese Geschichte sehr gut. Könnt ihr 2. Mose 10 aufschlagen? Es gibt ein paar Verse, die ich mit euch anschauen möchte in 2. Mose 10. Durch die Plagen natürlich war Ägypten nicht gesegnet. Das wissen wir alle. Keine Überraschung. Durch die 10 Plagen war Ägypten nicht gesegnet, sondern gerichtet von Gott. Das wissen wir. Schaut mal 2. Mose 10, einfach die Verse 21 bis 23 an. Hier haben wir die 9. Plage. Und was ist die 9. Plage? Du könntest einfach in deiner Bibel vielleicht den Titel über diese Stelle lesen. Und was ich auch hier bei mir in der Schlachter Übersetzung habe, ist einfach die Finsternis. Und das lesen wir hier. Ab Vers 21 in 2. Mose 10. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hände aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus. Und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten. 3 Tage lang, sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen könnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen könnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Hier sehen wir das Gericht Gottes in dieser 9. Plage. Und was ist die 9. Plage? Finsternis. Und was können wir von dieser Geschichte lernen? Wenn Gott richtet, wenn wir das Gericht Gottes sehen, dann sehen wir hier im Kontext, im großen Kontext von Bibel, dann kommt Finsternis. Und habt ihr auch bemerkt in unserem Text hier oder im Text hier von 2. Mose, dass wir diese Worte lesen? Eine in Vers 22, eine dichte Finsternis im ganzen Land. Und was haben wir in Markus 15 gelesen? Kam eine Finsternis über das ganze Land. Und ich denke, dass Markus klug genug war, dass wenn er Markus 15 aufgeschrieben hat, dass er auch an 2. Mose gedacht hat. Und hier, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir besonders den Tod Jesu anschauen, dann müssen wir auch diese Verbindung schaffen zwischen Alten Testament und Neuen Testament, zwischen 2. Mose und Markus 15, dass hier in Markus 15, als Jesus starb, Gott hat ihn besucht mit Gericht. Das ist, was hier passiert ist, Gericht am Kreuz, was wir hier in unserem Text sehen. Das heißt in unserer Passage hier in Markus 15, dass Gott gekommen ist, um Jesus zu bestrafen in diesem Moment. Es ist nicht nur, dass Jesus starb und einige waren traurig und gedacht haben, oh, das ist schon schade. Und wie ich gesagt habe, bei Beerdigungen, bei den Filmen, denken wir an Regen und Wolken und Finsternis. Das ist nicht das Bild, das wir in der Schrift haben. Das Bild, das wir eigentlich hier haben, ist, dass Jesus bestraft ist in diesem Moment. Diese Strafe hat schon angefangen im Garten. Das haben wir auch hier gepredigt. Wenn Jesus einfach mit seinem Vater gebetet hat, gesprochen hat und er hat schon angefangen, diese Last unserer Sünde zu tragen. Und dann sehen wir hier in diesen 3 Stunden, dass Gott, der Vater, ihn besucht hat, aber nicht mit Licht, was wir oft kennen von Gott, sondern mit Strafe, mit Gericht. Und dann hat Jesus aber etwas Interessantes gesagt. Wenn ihr gut aufgepasst habt, vielleicht stellt ihr schon diese Frage. Wenn Nick von vorne sagt, dass in diesen 3 Stunden Finsternis, dass Gott der Vater eigentlich den Sohn besucht hat, wie kann es sein, dass Jesus dann in Vers 34 sagt, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann es sein, dass Gott Jesus besucht hier, Gott der Vater Jesus besucht in diesen 3 Stunden mit Gericht in Finsternis, aber Jesus gesagt hat, warum hast du mich verlassen? Wir singen hier in der Eckstein-Gemeinde ein Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein? Und ganz am Anfang in diesem Lied lesen wir einige Worte, die so schön sind, die diese Wahrheit widerspiegeln. Könnte ich ein bisschen von diesem Lied, ein paar Sätze von diesem Lied vorlesen? Hier ist, was wir in der Gemeinde oft singen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, und ihr kennt diesen nächsten Satz, nicht wahr? Der Vater sein Gesicht verbarg. Und das ist die Wahrheit, die wir hier in unserem Text sehen. In dieser Weise hat Gott Jesus verlassen. Der Vater hat den Sohn bestraft. Der Sohn war entfernt von der Herrlichkeit und der Güte des Herrn. Es ist nicht, dass Gott nicht dabei war, sondern dass die Güte, die Herrlichkeit, die Gnade, diese wunderbaren Eigenschaften Gottes, die wir so genießen, auch hier auf dieser Welt, in einer gefallenen Welt, Gott ist uns so gnädig, dass wir teilweise diese Eigenschaften Gottes genießen dürfen, die sind alle weit entfernt von Jesus in diesem Moment. Und Jesus hat in diesen 3 Stunden, in dieser Finsternis, den Zorn Gottes erlebt. Das ist, was auch wir in 2. Thessalonicher 1 lesen. Ihr müsst nicht 2. Thessalonicher 1 aufschreiben, aber bei euren Notizen, wenn du so aufschreiben möchtest, vielleicht später anzuschauen, an dieser Stelle 2. Thessalonicher 1, die Verse 8 und 9. Paulus hat geschrieben über die Wiederkunft Jesus. Wir verstehen, dass Jesus kommt wieder eines Tages. Und Paulus hat die Wiederkunft so beschrieben in 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Jesus wird kommen, zurück zur Welt kommen, in flammenden Feuer. Wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erledigen, und hier ist eine Beschreibung von dieser Strafe. Diese, die dem Evangelium nicht gehorchen, werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, und hier sind ein paar Worte, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und ich verstehe, einige von uns, viele von uns in der Eckstein-Gemeinde sind ein bisschen, was ich auf Englisch oft sage, nerdy. Und wir genießen es so sehr, diese Worte anzuschauen und zu verstehen, was Gott für uns geschrieben hat. Und was wir hier in unserem Text haben, vom Angesicht, das heißt eigentlich fern, entfernt vom Angesicht Gottes. Und das ist, was diese Strafe ist, die Jesus auch für uns getragen hat am Kreuz. In dieser Finsternis, diese 3 Stunden, wo Jesus gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt eigentlich, dass alles, was gut ist, alle die guten Eigenschaften Gottes, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, wie wir auch in der Stelle von letzten Sonntag gesehen haben, seine Gnade, alle diese wunderschönen Eigenschaften Gottes, Gott hat in diesem Moment gesagt, hier ist die Strafe für Sünde, alles, was gut ist von mir, werde ich enthalten von dir. Und du darfst nur den Zorn Gottes erfahren. Finsternis. Finsternis. Und Jesus hat diese Zahlung für unsere Sünde bezahlt. Verstehst du, was für eine Zahlung wir in Markus 15 sehen? Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Er hat uns erkauft, indem er diese Finsternis, das Gericht Gottes ertragen hat. Das ist, was so wunderbar ist in dieser Stelle. Und diese Wahrheit müssen wir verstehen. Wir können nicht einfach Markus 15 lesen und sagen, okay, ja, Jesus ist gestorben, war ein bisschen dunkel an dem Tag. Okay, weiter geht's. Wir müssen verstehen, was für eine Zahlung das ist, dass Jesus für unsere Sünde hier auf dem Kreuz, am Kreuz bezahlt hat. Die Verse 35 und 36 werden wir dann später anschauen in dieser Predigt. Aber es gibt etwas anderes, das wir anschauen müssen hier. Die Vers 38. Jesus, in Vers 37 haben wir gelesen, Jesus stieß einen lauten Schrei und verschied. Er hat sein Leben gegeben. Zum Beispiel, oder auch sogar 4-mal in Johannes 10 hat Jesus gesagt, dass er sein Leben gibt oder sein Leben lässt, nicht, dass sein Leben von ihm weggenommen wird, sondern er hat freiwillig sein Leben für uns gegeben in diesem Moment. Und dann lesen wir in Vers 38, und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und ich genieße, wie Markus schreibt. Oh, wie ich gesagt habe, wenn wir Markus Evangelium lesen, wir arbeiten sehr schnell durch viele Sachen. Wir haben viel gesehen von Jesus, was er getan hat, was er gelehrt hat. Und dann lesen wir aber hier in diesem Vers, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und vielleicht für die, die kleine Kinder haben, die auch etwas zu Hause kaputt gemacht haben, wir denken, oh, ja, schade, wenn etwas kaputt geht. Aber es gibt auch so viel Bedeutung in dieser Stelle, in diesem Text, in diesem Vers. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Was ist der Zweck allgemein eines Vorhangs? Was ist der Zweck eines Vorhangs? Warum haben wir auch die zu Hause? Und dann können wir auch die Frage stellen, warum im Tempel? Das Ziel eines Vorhangs ist eigentlich zu trennen. Nicht wahr? Das ist ganz einfach. Zu Hause haben wir auch die Vorhänge, uns von Nachbarn zu trennen oder uns von Licht zu trennen. Manchmal möchten wir besonders im Sommer einschlafen. Und wenn die Sonne einfach so hell ist bis 21 Uhr, 22 Uhr, dann wie 23 Uhr und wir denken, oh, ich möchte einfach einschlafen, dann haben wir den Vorhang, um uns zu trennen vom Licht. Oder manchmal auch vielleicht bei uns tagsüber, nachmittags, wenn wir etwas am Esstisch machen, wir möchten nicht, dass alle Nachbarn vorbeigehen könnten und uns anschauen und wir machen den Vorhang einfach zu. Wir haben einen bestimmten Bereich, der abgesondert ist. Du darfst, wo wir einfach sagen zu anderen, entweder zu Licht oder zu anderen Menschen, wir sagen, du darfst einfach hier nicht anschauen, du darfst nicht reinkommen. Du bist draußen und getrennt von dem, was hier drin ist. Und das ist genau, was wir auch im Tempel hatten. Und wenn wir vielleicht wir nicht so viel Zeit verbringen, um das zu erklären, ist etwas Schönes, vielleicht bei Bibelkunde, beim EBTC ein bisschen tiefer zu studieren. Aber im Tempel hatten wir eigentlich zwei Bereiche, die mit Vorhängen getrennt waren. Und das heißt, dass draußen könnten viele da sein. Das ist auch 100% in Ordnung. Aber dann haben wir den ersten Vorhang und man sagt, oh, warte mal. Wenn du hier reinkommen möchtest, dann müsst du eine besondere Person sein oder mindestens zu einer Kategorie von besonderen Menschen gehören. Und dann gab es noch einen Vorhang zu der heiligsten Stelle und es war verboten für fast alle reinzutreten, außer einmal im Jahr für das Opfer. Bestimmte Regeln durch diesen Vorhang, was ich auch gelesen habe, der Vorhang war in dieser Zeit vielleicht 9 Zentimeter dick. Das ist viel dicker, als was wir zu Hause haben, mit ein paar Millimeter, glaube ich, als Vorhänge. So ein großes Ding hatten die im Tempel gehabt, um die Herrlichkeit Gottes zu trennen von normalen Menschen. Und das war so ein Bild vom Alten Testament, wo wir das auch physisch sehen, was Gott geschrieben hat in Jesaja 59, Vers 2. Jesaja 59, Vers 2, Gott hat für uns aufgeschrieben, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das Bild haben wir hier im Tempel. Gott, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart sind alle hier in der Mitte und die normalen Menschen, ihr habt keinen Zugang zu Gott in dieser Weise. Nur durch die Priester könntest du vielleicht eine Beziehung mit Gott haben, aber was wir betonen vom Alten Testament ist diese Trennung. Wir sind getrennt von Gott, wir dürfen nicht ganz reingehen, wir haben keinen Zugang. Aber durch den Tod Jesu, was wir hier in Markus 15 lesen, sind wir nicht mehr von Gott getrennt. Wir haben durch Jesus Zugang zum Vater. Und hier ist der Punkt wieder. Wir müssen diese Zahlung am Kreuz verstehen, dass Jesus durch seinen Tod uns erkauft hat. Wir müssen verstehen, was für einen Wert diese kleine Vers in Markus 15 haben. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus unsere Strafe bezahlt. Und von Anfang an in der Bibel sehen, besonders im Neuen Testament, sehen wir es ganz klar und deutlich, zum Beispiel in Matthäus 1, 21, als Gott gesagt hat, dass Maria und Josef einen Sohn bekommen würden, hat Gott gesagt durch die Engel, Jesus, ihr wird das Baby Jesus nennen und er wird sein Volk retten. Oder auch in seinem Dienst in Markus 10, 45. Jesus hat schon gesagt, dass er sein Leben geben würde, um Menschen zu erkaufen. Und das ist auch klar durch das Neue Testament. Es ist klar im Neuen Testament verkündigt, dass der Tod Christi für unsere Sünde bezahlt. Er bringt uns zum Gott. Er schafft diesen Zugang für uns. Zum Beispiel, was wir in 1. Petrus 3, 18 lesen. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und jetzt nun haben wir Zugang zum Vater, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Durch diese Zeit am Kreuz, was er bezahlt hat für uns, er hat uns erkauft. Verstehst du die Bedeutung dieser Zahlung, die wir in Markus 15 sehen? Der Tod Jesu. Verstehen wir tatsächlich, was hier passiert ist? Dass Jesus für unsere Sünde bezahlt hat, um uns zu erkaufen, ist ein Geschenk Gottes. Und wir dürfen nicht solche sein, die einfach vergessen, was für einen Wert dieses Geschenk hat. Die große Aufgabe, die alle Menschen auf Erden haben, ist, auf dieses Geschenk richtig zu reagieren. Und Markus möchte uns zeigen, wie Menschen auf Jesus reagieren könnten und auch dazu, wie wir darauf reagieren sollen, sogar müssen. Und das sehen wir auch in unserem Text. Ich habe euch gesagt, dass wir die Verse 35 und 36 später anschauen. Die Zeit ist schon um. Lasst uns diese zwei Verse anschauen. Markus 15, Verse 35 und 36. Als diese Finsternis da war und Jesus noch nicht gestorben hat, lesen wir, etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, was Jesus gesagt hat am Kreuz, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Ich verstehe, dass einige sagen könnten, dass die Leute hier, die Umstehenden, Jesus, oder einige sagen würden, dass die Umstehenden Jesus geholfen haben, indem sie ihm etwas Trinken gegeben haben. Ich bin nicht überzeugt, dass wir Markus so verstehen sollten. In der letzten Predigt vom letzten Sonntag, falls du die nicht gehört hast, dürfst du die anhören, haben wir gesehen, dass die neben Jesus waren, die Soldaten, die da waren, die Umstehende, die Anschauer, außer ein paar Jünger, die auch dabei waren, wir haben eine Gruppe, die Jesus einfach verspottet haben. Die haben seine Kleidung weggenommen, die haben gelacht, die haben etwas Schlechtes gesagt. Ich bin nicht überzeugt, dass die Leute hier etwas Gutes getan haben. Jesus ist am Sterben. Wir sind nicht nur bei den letzten Stunden seines Lebens, sondern bei den letzten Minuten. Und jetzt versuchen sie, Jesus etwas zu geben, vielleicht als Medizin, um herauszufinden, ob etwas Schönes passieren würde. Die achten eigentlich auch nicht auf Jesus. Die haben nicht verstanden, was er schon gelehrt hat, durch und durch, dass er die Sünde oder unsere Sünde tragen müsste. Die haben einfach gesagt, schau mal hier, vielleicht Elia kommt. Und die war so eine Erwartung im Alten Testament, dass der Messias oder dass Elia vor dem Messias kommen würde. Das lesen wir in Malachi, was wir nicht vorlesen in diesem Moment. Aber ich bin einfach nicht überzeugt, dass sie etwas Gutes getan haben. Ich denke, dass sie weiterhin Jesus verspottet haben, um vielleicht ein Wunder zu sehen oder einfach ihn lustig zu machen. Die Idee, dass Elia vor dem Messias kommt, ist eine biblische Erwartung, aber ich bin nicht überzeugt, dass sie einfach biblisch waren in diesem Moment. Der Messias stand eigentlich vor ihnen und die haben ihn verpasst. Die haben nicht erkannt, dass der Messias schon gekommen ist und dass der Messias da ist, gekommen ist, um sein Volk zu retten in dieser Weise. Die haben ihn einfach verpasst. Und wir sehen aber eine zweite Reaktion auf Jesus in Markus 15. Nicht nur wie die hier einfach Jesus angeschaut und vielleicht etwas Komisches gesagt haben, aber in Vers 39 sehen wir einen anderen Mann, der auf Jesus in einer anderen Weise reagiert hat. Schau mal hier, Markus 15, den Vers 39. Als aber der Hauptmann, und was ist ein Hauptmann? Soldat, nicht wahr? Ein Krieger, der wahrscheinlich oft solche Gräueltaten gesehen hat. Hier haben wir der Hauptmann, der ihm gegenüberstand. Er sah, dass Jesus so schrie und verschied, und sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wir haben hier in unserer Geschichte soweit zwei verschiedene Beispiele. Wir haben die, die Jesus angeschaut haben und einfach meiner Meinung nach verspottet haben. Und dann hier haben wir hier der Hauptmann, der eigentlich nicht religiös war, hat keine echte Verbindung zum Judentum damals, hat keine echte Verbindung zu einer Gemeinde. Er hat gesehen, wer Jesus ist, was er getan hat, was er gesagt hat. Und er ist zu diesem Punkt gekommen, wo er sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Hier haben wir einen Soldat, wie ich gesagt habe, der einfach schlechte Sachen gesehen hat in seinem Dienst. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Kreuzigungen er gesehen hat. Ich gehe davon aus, dass er mindestens drei gesehen hat. Jesus vor ihm, die zwei anderen Räuber, die neben ihm waren. Er hat gehört, was Jesus gesagt hat. Er hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und er ist zu diesem Punkt gekommen, wo er ein gutes Bekenntnis gegeben hat. Ich denke auch, dass er in diesem Moment zum Glauben kam und dass er errettet war. Ich kann das nicht beweisen von anderen Bibelstellen, das verstehe ich. Aber ich verstehe, was wir auch in Römer 10, 9 haben. Ihr kennt Römer 10, 9, nicht wahr? Ihr müsst nicht aufschlagen, könnt aufschreiben in den Notizen, falls du später Römer 10, 9 anschauen möchtest. Aber ich lese diese Stelle vor. Wir lesen in Römer 10, 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, steht geschrieben in der Bibel, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und ich denke, dass Markus das für uns aufgeschrieben hat, damit wir verstehen, wie man richtig auf den Tod Christi reagieren soll. Wir haben noch eine Beschreibung von Leuten in unserem Text, in Markus 15, Verse 40 und 41. Wir haben diese drei Beispiele von Menschen. Wir haben die, die Jesus verspottet haben. Wir haben der Hauptmann hier, der mindestens etwas Gutes gesagt hat und Jesus als Herrn, als Sohn Gottes bekannt hat. Und dann haben wir hier in Verse 40 und 41, es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena, eine gute Frau, die wir auch sagen könnten. Und auch Maria, die Mutter des jungen Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren. Die waren Nachfolger Jesu, die waren dabei und dazu ihm gedient hatten. Und viele andere, nicht nur die Frauen, die wir hier in dieser Beschreibung haben, sondern auch viele anderen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Ich verstehe auch Markus Evangelium, wir können diese zwei Verse lesen und dann können wir uns die Frage stellen, okay, was sollen wir von diesen Versen verstehen? Was sollen wir lernen? Und wir haben, wie ich gesagt habe, in Markus 15, in dieser Stelle, diese drei Kategorien von Menschen, die wir anschauen, die Jesus abgelehnt haben. Wir haben einen Mann, der Jesus einfach angenommen hat, das an Jesus glaubt. Und dann haben wir hier eine einfache Beschreibung von Markus. Und ich möchte nicht zu viel sagen und ich möchte auch nicht zu wenig sagen, weil ich möchte einfach sagen, was Markus geschrieben hat. Aber ich finde es interessant, dass diese Gruppe, die wir von Menschen, von Frauen und auch vielen anderen, ich finde es interessant, in Verse 40 und 41, dass die Jesus gesehen haben, aber in, zu diesem Moment sind die auch entfernt von Jesus. Die könnten auch sehen, aber die haben von Ferne angeschaut. Und wenn wir auch diese Worte sagen von Ferne in Markus Evangelium, besonders am Ende Markus Evangeliums, haben wir diese Worte schon gesehen in Markus Evangelium. Doch, die haben wir. Etwas Ähnliches haben wir mit Petrus gesehen in Kapitel 14, ab Vers 53. Wir sind schon in Markus Evangelium 15. Wir können die eine Seite blättern, um 14 anzuschauen, ab Vers 43. Wir lesen über Petrus hier. Als Jesus einfach zum Kreuz ging, er war noch nicht am Kreuz. Er hat noch seine Gerichtsverfahren zu erfahren, bevor er zum Kreuz ging. Aber in 14, Vers 43, sie führten Jesus ab zum hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und in Vers 54 lesen wir, und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters. Und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Ich möchte nicht zu viel sagen. Ich habe das Recht nicht. Ich habe das Recht nicht. Ich kann nicht mehr sagen, als Markus, was Markus für uns aufgeschrieben hat. Aber ich möchte auch nicht weniger sagen, als was Markus für uns aufgeschrieben hat hier. Seht ihr, was Markus darstellt in Kapitel 15? Jesus ist am Kreuz. Er hat diese große Zahlung für uns bezahlt. Er hat uns erkauft. Und dann sehen wir drei Kategorien von Menschen, die diese Sache anschauen. Einige haben Jesus abgelehnt, einfach verspottet. Die möchten nichts mit ihm zu tun haben. Einige oder einer Mann, mindestens in unserer Geschichte, hat an Jesus geglaubt. Und dann haben wir hier eine Gruppe, die vielleicht nah dran sind. Auch Nachfolger Jesu. Und was wir auch von Petrus lernen, er ist tatsächlich wahrer Nachfolger Jesu. Aber was wir auch von anderen sehen, die waren nicht Nachfolger Jesu. Wir haben diese Kategorie hier, die Markus für uns aufgeschrieben hat, wo wir sagen müssen, einige, die entfernt sind von Jesus, nah dran genug, einfach Jesus zu kennen oder über Jesus zu kennen oder etwas über Jesus zu sagen können. Aber Markus hat für uns diese drei Kategorien aufgeschrieben, weil es super wichtig ist, dass wir richtig auf dieses Geschenk reagieren. Und das führt uns zum zweiten Ding im Zusammenhang mit dem Tod Christi, das wir tun müssen. Punkt 2 von dieser Predigt heute Morgen: Du musst auf dieses Geschenk richtig reagieren. Wir haben ein großes Geschenk, das wir schon in Markus 15 gesehen haben. Nicht nur in Markus 15, durch Markus Evangelium haben wir diese frohe Botschaft gepredigt. Vom Anfang an, Markus 1, haben wir diese frohe Botschaft gekündigt oder verkündigt. Und hier haben wir wieder durch Markus ein Beispiel oder drei Beispiele, wie Menschen auf das Evangelium, auf den Tod Jesu reagieren könnten. Und Markus möchte, dass wir richtig reagieren, auf dieses Geschenk reagieren. Es ist eigentlich uns klar und deutlich im Neuen Testament, in unserer Zeit, wie wir auf dieses Geschenk reagieren müssen. Jesus hat das schon auch gepredigt, vom Anfang an in seinem Dienst in Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 15, sprach er, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Und dann hat er einfach gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist, wie wir auf dieses Geschenk reagieren müssen. Es gibt keine andere Hoffnung für uns, wenn wir nicht auf das Evangelium richtig reagieren. Wir haben so oft in Markus Evangelium gesehen, dass Jesus gepredigt hat, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, sei mein Nachahmer, folge mir nach. Jesus hat auch gesagt, dass er sein Leben gibt, und dass wir auch uns hingeben sollen und müssen, um ihm zu folgen. Und das beginnt, ein Leben, Jesus zu folgen, beginnt mit Buße. Und dass wir an das Evangelium glauben. Das haben wir letzten Sonntag von Apostelgeschichte 2 gesehen und ich möchte noch mal kurz in Apostelgeschichte 2 erklären, wie man richtig auf das Evangelium, auf dieses Geschenk reagiert. In Apostelgeschichte 2, Abvers 36. Apostelgeschichte 2, das war kurz nach dem Tod Jesu. Nicht viel Zeit ist vergangen zwischen dem Tod Jesu und was wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Und Abvers 36, Petrus predigt. Apostelgeschichte 2, Abvers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, das heißt Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und eure Kinder und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und wir wissen auch von dieser Geschichte, dass viele zum Glauben gekommen sind. Die haben richtig auf das Evangelium reagiert. Es ist nicht, dass sie so einen Gutschein oder eine Geschenkkarte zu Hause hatten, einfach den Wert vergessen haben und weggeschmissen haben. Die haben das Evangelium verstanden und die sind zu einem Punkt gekommen im Leben, wo sie gesagt haben, ich tue Buße. Ich werde meine Gedanken verändern, ich werde nicht mehr für mich selbst leben, sondern ich werde mich hingeben, um Jesus zu folgen. Und auch, was Petrus geschrieben hat, was Lukas geschrieben hat, was Petrus gesagt hat, Vers 28, lasse sich taufen. Und es ist nicht, dass die Taufe uns errettet, aber Petrus hat ganz klar und deutlich gepredigt, hey, wenn wir an das Evangelium glauben und wenn wir Buße tun, dann werden wir Jesus als Herrn gehorchen. Dann darf er sagen, was wir tun müssen und wir werden uns einfach hingeben oder auch ein schönes Wort kapitulieren. Alles, was Jesus von uns gebotet, werden wir einfach tun. Ist es dir bewusst, wie du auf Jesus reagiert hast? Vielleicht einmal in deinem Leben, nicht nur einmal in deinem Leben, sondern auch jetzt, heute, durch dein Leben. Ist es dir bewusst, wie du auf Jesus reagierst hast? Verstehst du diese einfache Wahrheit des Evangeliums? Oder lebst du in dieser Wahrheit, entsprechend? Das heißt, Gott ist deine erste Priorität. Oder hier ist vielleicht eine Illustration, die ich oft in verschiedenen Gesprächen nutze. Falls du stirbst heute, ich bin kein Prophet, ich werde deine Zukunft nicht voraussagen, aber stellst dir vor, dass heute Nachmittag du stirbst. Und du stehst vor Gott und er stellt dir diese Frage, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Warum? Warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Was würde deine Antwort sein? Und wenn du sagst, oh, hier ist meine Antwort, ich habe teilgenommen bei der Ecksteingemeinde. Du hast das Evangelium nicht verstanden. Du hast den Tod Jesu nicht verstanden. Du hast diese Zahlung nicht verstanden. Auch wenn die Ecksteingemeinde eine gute Gemeinde ist, meiner Meinung nach, auch wenn wir versuchen, gute Gemeinschaft zu haben, auch wenn wir das Wort Gottes zusammen anschauen, das reicht nicht aus. Oder wenn du sagst, ja, ich bin ein guter Mensch, dann hast du auch den Tod Jesu nicht verstanden. Du hast nicht richtig auf dieses Geschenk reagiert. Auch wenn wir versuchen und daran streben, gute Männer zu sein und auch gute Frauen zu sein in der Gemeinde. Wir sind liebevoll mit den Kindern. Wir werden auch Blumen der Ehefrau schenken. Wir werden etwas Schönes tun. Das reicht nicht aus. Weil was passiert ist, in diesen 3 Stunden auch vom Garten bis zu den 3 Stunden, bis zum Ende diesen 3 Stunden, Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen. Es ist unmöglich, dass wir für unsere Sünde bezahlen können. Die eine Antwort zu dieser Frage, die wir geben könnten, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen, ist, oder die Antwort hat alles zu tun mit dem Tod Jesu, wo wir sagen, Herr, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, in deinen Himmel zu kommen. Aber da Jesus aus Gnade meine Schuld bezahlt hat, was ich 100% glaube, hat er mich zu dir im Himmel gebracht. Das ist das Evangelium. Das ist der Wert des Todes Jesu. Und in dieser Weise müssen wir einfach darauf reagieren, Buße tun und das Evangelium glauben. Heute haben wir den Tod Jesu angeschaut und ich hoffe, dass wir nun den Tod Jesu verstehen. Das ist, wie Gott uns erkauft hat. Und diese Wahrheit, und wir verstehen diese Wahrheit, wenn wir diese Wahrheit verstehen, dann sollen wir richtig auf das Evangelium reagieren. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist so barmherzig. Das haben wir in der letzten Predigt, letzten Sonntag gesehen. Herr, du bist so gnädig. Das sehen wir auch hier in diesem Text, obwohl ich das nicht gepredigt habe. Du bist so gnädig, dass du uns gibst, was wir nicht verdient haben. Dass wir durch den Tod Jesu zu dir gebracht sind. Dass wir eine Beziehung mit dir haben. Und Herr, ich verstehe, dass wir hier in der Ersteingemeinde so oft das Evangelium von vorne predigen. Aber Herr, wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir diese einfachen Wahrheiten verstehen. Weil diese einfachen Wahrheiten und an das Evangelium zu glauben, macht den Unterschied zwischen Tod und Leben für die Ewigkeit. Herr, hilf uns, nachdem wir diese Wahrheiten anschauen, hilf uns, daran zu streben, dir zu dienen und dir zu folgen. Herr, wir möchten nicht, dass wir einfach diese Wahrheiten lesen oder auch predigen hier und dass wir dich weit von fern anschauen, sondern wir möchten nah zu dir sein. Wir möchten dir folgen. Wir möchten verstehen, was du von uns erwartest in dieser kurzen Zeit, die wir auf der Erde haben, damit wir dich ehren können, weil dir die Ehre gebührt. Amen.